Ich möchte mit uns den Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Lukas 3, 1 und 2. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias, Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Amen. Ja. Das ist unser Text. Der Herr segne dieses Wort an uns. Wir feiern Advent. Wir haben es gehört. Advent heißt Ankunft. Es geht um das Kommen. Jesus kommt, habe ich die Predigt überschrieben. Es war schon immer wieder Thema. Der Herr bereitet dem Herrn den Weg, denn der Herr kommt gewaltig. An diesem dritten Advent geht es um Johannes den Täufer. Da ist der Wegbereiter. Das ist die Prophezeiung in Jesaja 40. Ja, sie fragen dann den Johannes: Bist du vielleicht der Messias oder bist du Elia oder wer bist du eigentlich? Und er sagt: Ich bin eine Stimme. Ich bin eine Stimme in der Wüste, die sagt: Bereitet dem Herrn den Weg. Wir reden vom Kommen im Advent, vom Kommen Jesu. Und ich habe es auch letzte Woche schon gesagt: Es geht eigentlich um ein dreifaches, und ich habe es heute zum Einstieg auch schon mal gesagt, um ein dreifaches Kommen. Wir schauen zurück, ja, wir gehen, bereiten Weihnachten vor, da geht es um das Kommen Jesu als Mensch vor 2000 Jahren, das Kind in der Krippe. Ja, Gottes Friedensplan haben wir letzte Woche gehört, er kommt vermeintlich ganz harmlos als kleines Kind. Er kommt als der Erlöser, der sein Leben geben wird für sogar seine Feinde. Und dann ist im Advent aber immer auch diese Perspektive drin, die ist jetzt nicht so auf den Weihnachtsmärkten im Blick, aber wenn wir geistlich Advent feiern, dann ist der Blick nach vorne. Dann ist diese Erwartung, Jesus wird wiederkommen. Er kommt sichtbar für alle, sichtbar auf die Erde am Ende der Zeit. Dann wird es nicht das süße Kind in der Krippe sein, sondern der mächtige Herrscher. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Er wird Frieden schaffen, er wird seine gute Ordnung bringen. Gleichzeitig ist das dann auch der Punkt, wo diese Gnadenzeit vorbei ist, wo man sich Jesus zuwenden kann. Dann gilt es, wie Menschen zu ihm stehen. Und es ist diese dritte Dimension, über die wir auch schon gesprochen haben, Jesus kommt heute. Wir sprechen nicht nur über eine Vergangenheit, die lange zurückliegt und eine Zukunft, wo wir nicht wissen, wann die kommt. Jede Generation sagt, es ist bestimmt in unserer Generation und es tut auch recht daran. Aber Jesus kommt auch heute hier zu uns mit seiner manifesten Gegenwart durch den Heiligen Geist, in seinem lebendigen Wort, im Brot, im Kelch kommt Jesus zu uns. Und das ist die Zusage, er will dir heute begegnen. Er will heute anfangen, er will heute weitermachen, damit dein Leben zu verändern. Jesus kommt. Und Lukas 3, das ganze Kapitel, spricht von dem Boten, der das Kommen von Jesus ankündigt, von dieser Stimme in der Wüste, Johannes der Täufer. Und der Arzt und Historiker Lukas, der das aufschreibt, verbringt relativ viel Zeit damit, relativ viel Platz damit, dieses Kommen von Johannes zu datieren. Denn das ist das, was wir hier lesen, ist eine Datumsangabe. Als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius. Das war das Jahr 28 nach Christus. Das kann man also feststellen, da gibt es andere historische Dokumente dazu. Es gab keine absolute Zeitrechnung. Logisch, die haben ja nicht gesagt, wir sind jetzt im Jahr 28 nach Christi Geburt. Die wussten noch gar nicht, wer Christus ist. Oder wir sind im Jahr 50 vor Christus, so wie bei Asterix, ne? Wussten die auch noch nicht. Also es gab keine absolute Zeitrechnung, sondern man hat in Regierungsjahren gerechnet. Also im dritten Jahr des März oder so. Kaiser, Konsuln oder man hat Abgründung Roms gerechnet, das war dann schon ein längerer Zeitraum. Und hier werden außer Kaiser Tiberius 6 weitere Personen genannt und das ist schon ungewöhnlich. Und ich glaube, das bedeutet was. Deshalb war das kein Scherz, dass das mein Predigtext ist. Lukas macht klar, und ich glaube, das ist sehr wichtig für uns, für unseren Glauben. Lukas macht klar, das, wovon ich hier erzähle, das sind Ereignisse, die wirklich geschehen sind. Zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort. Wir können der Bibel vertrauen in dem, was sie bezeugt. Und zwar nicht nur, dass das irgendwie in einem übertragenen symbolischen Sinn irgendwie einen Wahrheitskern hat, sondern dass es tatsächlich so geschehen ist. Und das ist, gerade bei Lukas merkt man das, also ich glaube, den anderen ist es auch wichtig, aber bei Lukas wird es besonders deutlich, dass er klar machen will, Leute, ich erzähle hier nicht ein paar erbauliche Beispielgeschichten, wo es gar nicht so wichtig ist. Ja, Jesus, also er zitiert dann Jesus, wie er Gleichnisse erzählt. Ja, wie hieß der verlorene Sohn mit Vornamen oder so. Da merkt man, das sind halt jetzt Geschichten, die etwas verdeutlichen. Aber die zugrunde liegende Geschichte von Jesus ist eben nicht auch irgendwie ein Gleichnis. Natürlich ist da eine geistliche Bedeutung in dem, was geschehen ist. Und ich lese das gar nicht mehr so oder nur selten. Es gibt ja immer vor Weihnachten, ich weiß gar nicht, ob es jetzt dieses Jahr wieder ist, so in diversen Nachrichtenmagazinen dann großen Stories, warum die Bibel ja nicht stimmen kann. Und da gibt es immer wieder sehr skeptische Autoren. Und es ist wunderbar, wie die durch die geschichtliche Forschung immer wieder widerlegt werden. Also Lysanias. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Predigt über Lysanias gehört hast, denn es ist jetzt das erste Mal. Landesfürst oder Tetrarch, Vierfürst, weil die das zu geviertelt hatten, das Land von Abilene. Wir wissen nicht viel von dem. Es gab schon mal einen Tetrarchen gleichen Namens 60 Jahre früher. So, die waren auch nicht immer da so kreativ. Wir hatten auch schon 2 Bundeskanzler, die Helmut hießen so. Also, es gab halt nicht so Nachnamen. Und manche haben dann gesagt, ja, das hat Lukas wahrscheinlich irgendwie falsch vertauscht und er hat halt den von 60 Jahren zu früh genommen und es war dem ja eh nicht, dem antiken Menschen ist das eh nicht so wichtig, ob der schon 60 Jahre tot ist oder so. Und dann hat man Steintafeln gefunden, die man ziemlich genau datieren konnte zwischen 14 und 29 nach Christus, wo ein gewisser Lysanias erwähnt wird, der genau zu dieser Zeit gelebt hat. Okay, ja, anscheinend vielleicht hat er doch nichts vertauscht. Sondern, ja, die Archäologie bestätigt hier die Bibel. Und übrigens, die Sachen, die wir finden, ja, du bist ja vom Fach, das sind ja Zufallsfunde, das, was wir haben. Also wenn wir noch keine Steintafel gefunden haben, ist das nicht der Beweis, dass es den nicht gibt, sondern dass man das Teil noch nicht ausgegraben hat oder dass es halt irgendwie wirklich hinüber ist. Lukas gibt hier diese Liste von Herrscherfiguren, und damit gibt er auch einen Kommentar über die Zeit, in die Johannes reinkommt und dann Jesus. Da sind 5 politische und 2 religiöse Führungsfiguren. Also da ist Tiberius und Pontius Pilatus kommt auch vor. Die erinnern uns einfach dadurch, dass die da erwähnt werden. Wir hören das und denken, ah ja, Moment mal, römischer Kaiser. Ja, Israel lebt zu dieser Zeit unter römischer Besatzung. Ein skrupelloser Cäsar an der Spitze, ein nicht weniger skrupelloser Statthalter in Jerusalem oder in Caesarea. Dann sind da Herodes und Philippus, die genannt werden. Das sind 2 Söhne von dem Herodes, der Große genannt wird, der eigentlich ziemlich schrecklich war. Das ist der Herodes aus der Weihnachtsgeschichte. Also der mit dem Kindermord. Es gibt also ungefähr 4 Herodes in der Bibel, das ist ein bisschen verwirrend, Stichwort ähnliche, ja, immer wieder die gleichen Namen. Aber das war der Vater und seine Söhne, die, die überlebt haben, die nicht von ihrem Vater ermordet wurden, ja, kriegt so ein bisschen eine Ahnung, die haben ihm dann durchaus nachgeeifert, was die Skrupellosigkeit angeht, haben es von den Besten gelernt. Diese Königsfamilie, die in Israel geherrscht hat, waren keine Nachkommen von König David, die waren eigentlich noch nicht mal Juden, nicht in dieser Verheißungslinie. Und sie erinnern daran, dass Gottes Volk zu dieser Zeit weit weg ist von den Verheißungen. Gott hatte eigentlich zu David gesagt, es wird immer ein Nachkomme von dir auf dem Thron sitzen. Und jetzt war das schon und lange unterbrochen. Der wirkliche Sohn Davids steht vor der Tür. Wissen wir noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann sind da Hannas und Kaiphas, die kennen wir auch vielleicht aus der Passionsgeschichte. Also beim Prozess von Jesus, religiöse Machttaktiker. Hannas war eigentlich der Schwiegervater von dem amtierenden Hohepriester dann zur Zeit von Zeit des Prozesses. Also lange nicht mehr im Amt, aber immer noch, also das merkt man schon, dass so eine Familie, da zieht der irgendwie der Senior die Fäden. Also 6 Figuren und der Kaiser, niemand von denen hat eine positive Rolle in der Geschichte. Sie sind eigentlich alle Figuren, die für den Verfall stehen. Politische Korruption, geistliche Korruption, Fremdherrschaft. Kein besonders erbauliches Szenario, was Lukas hier aufbaut, an das er uns erinnert mit dieser ausführlichen Datierung. Und da hinein kommt Johannes und er kündigt Jesus an. Also Lukas gibt uns einen historischen Rahmen, aber er tut noch etwas. Er sagt, Jesus kommt in die reale Welt. Jesus kommt damals nicht in irgendeiner märchenhaften Vergangenheit. Also es war einmal, als die Götter noch auf der Erde wandelten, als die Tiere noch reden konnten oder irgendwie so. Ja? Nein, konkrete soziopolitische Gegebenheiten, konkreter Rahmen, da hinein kommt Jesus. Genau mit diesen Rahmenbedingungen beschäftigt sich Jesus auch. Manche seiner Gleichnisse sprechen von diesen Umständen, Auseinandersetzungen mit Zöllnern, mit Zeloten und so weiter. Und Johannes setzt sich damit auseinander. Der wird dann von diesem Herodes, der hier genannt wird, ermordet, weil der diesem Philippus, der auch hier genannt wird, die Frau ausgespannt hatte und er hat ihn dafür zur Rede gestellt. In diese konkrete Welt, in diese dunkle, kaputte Welt hinein kommt Jesus. Wir erzählen hier keine Märchen. Ich war mal in irgendeinem Supermarkt so zur Weihnachtszeit und dann gab es so eine Buchreihe, die Bücher im Supermarkt meistens, ja, so die schönsten Märchen. Und da gab es dann irgendwie Schneewittchen und dann gab es, keine Ahnung, irgendwie Däumling und dann gab es auch die Weihnachtsgeschichte, also Jesus im Stall und so. Und ich so, da habt ihr irgendwas nicht ganz verstanden. In diese kaputte, dunkle Welt kommt Jesus. Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Wir müssen nicht süße Märchen uns reintun, wo die Probleme alle nur so Pseudoprobleme sind, wie in so manchen Kitschfilmen. Nee, Jesus weiß genau, in welcher Welt wir hier leben. Und genau da kommt er rein. Und Jesus wird wiederkommen, habe ich gesagt. Und auch nicht irgendwo anders, auch nicht in irgendeine andere Dimension, sondern mitten in diese unsere Zeit hinein. Wir wissen von der Wiederkunft Christi aus diesem zugegeben ziemlich alten Buch. Die Verheißungen, dass er kommt, sind auch schon ziemlich alt. Und dann laufen wir Gefahr, dass wir das gar nicht mehr so ganz als real ansehen. Das ist ja schon so lange her. Ja, also wir wissen das, wir haben das gehört, aber es scheint so weit weg. Übrigens, es gibt ein paar Gläubige, von denen am Anfang der Weihnachtsgeschichte die Rede ist. Da ist dieser Simeon, diese alte Hanna im Tempel, die auch an den alten Prophezeiungen festgehalten haben. Zu dem Zeitpunkt war 400 Jahre kein Prophet in Israel aufgestanden. Also das ist so, dann ist irgendwo eine Reformationszeit von uns heute. So lang war das her. 30-jähriger Krieg oder so. Dass Gott klar geredet hat. Und da gab es Leute, die an der Verheißung festgehalten haben. Die Verheißung gilt, auch wenn sie weit weg scheint. Die Rede von der Wiederkunft Christi ist auch nicht irgendeine Metapher, irgendein Bild für irgendwas anderes. Jesus wird sichtbar wiederkommen. Alle werden ihn sehen. Jedes Knie wird sich beugen. In dieser Welt mit Bundeskanzlern und Prominenten und Schießereien und Urlaubsplanungen und Hungersnöten und Reality-Shows und Inflation und Familienfeiern. In dieser Welt, die sich scheinbar immer so weiterdreht, ja, der Ozean, der scheinbar immer so vor sich hin plätschert. Das war das Bild eben, ne? Da hinein wird es einen Tag geben wie keinen anderen Tag, wenn Jesus kommt. Und dieses dritte, Jesus kommt zu dir, ist auch nicht einfach irgendwie ein frommer Spruch. So eine Insta-Kachel oder für die, die das noch kennen, so ein Abreißkalender. Sondern es ist erfahrbare Realität. Er kommt nicht irgendwo hin, sondern in das Leben, was du jetzt führst, mit den Freuden, die du hast, mit den Traurigkeiten, die du hast, mit der Leere, die du vielleicht manchmal spürst, mit deinen Sehnsüchten und Süchten und Geheimnissen und Glücksmomenten. Also am Dienstag in der Vorlesung und am Donnerstag auf der Station, am Samstag beim Weihnachtseinkauf. Ich muss noch einen Baum kaufen. Jesus sagt, ich bin da. Ich stehe vor der Tür, ich klopfe an, lässt du mich ein? Er kommt zu dir. Und noch was wird deutlich. Ich lese noch mal den ganzen Text. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Mitten in die Herrschaft dieser Herrschaften hinein passiert etwas Außergewöhnliches. Gott redet. Also lauter Leute, die sich selber sehr, sehr wichtig nehmen, die Mover und Shaker ihrer Zeit, da hinein heißt es, geschah das Wort Gottes, nicht im Palast, nicht im Tempel, ganz am Rande, in der Wüste. Da hinein redet Gott. Er sendet sein Wort zu seinem Boten inmitten dieser Welt, inmitten dieser Mächtigen. Er wartet nicht auf deren Zustimmung, er wartet nicht auf eine günstige Gelegenheit, er wartet nicht, dass die Platz machen oder ihn willkommen heißen. Und so wird es am Ende auch sein. Die meisten Menschen werden nicht auf König Jesus warten. Jesus sagt mal, ne, wie in den Tagen Noahs. Sie werden sich heiraten lassen, wenn die noch heiraten. Sie werden sich dafür feiern, dass sie die Bevormundung durch die Religion abgeschafft haben oder die Religion vielleicht in den Dienst ihrer Ideologie gestellt haben. Aber er kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Und so ist es heute. Jesus wirkt im Moment noch mehr im Verborgenen. Eben nicht so, dass alle es gleich sehen. Die Welt wird nicht durch einen Flächenbrand umgekrempelt, sondern ein Herz nach dem anderen. Aber auch jetzt gilt, die Mächte, die wir vor uns sehen, die Mächte, die wir für unüberwindbar halten, sie können Jesus, sie können seiner Botschaft nicht widerstehen. habe hier noch einen Herrscher mitgebracht. Kennt ihr, wer den noch kennt? Erich Honecker hat gesagt, die Mauer, das war im Jahr 1989, glaube ich, hat er gesagt, die Mauer wird noch 50 Jahre und noch 100 Jahre stehen. Das war dann genau genommen weniger als ein Jahr. Aber niemand in Ost oder West hat was anderes geglaubt. Oder die wenigsten. 1984 gab es Christen, die gesagt haben, wir sollten irgendwie Bibeln in den Ostblock bringen. In die damalige Sowjetunion, verbunden mit Open Doors. Und Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, hat gesagt, das ist eine gute Sache, aber lass erst mal beten. Und nicht so, ich bete noch mal kurz, sondern lass uns mal 7 Jahre beten. Und sie haben 1984 eine 7-jährige Gebetszeit für die Sowjetunion ausgerufen. Viele haben mitgebetet, jetzt rechnet man 1984, 7 Jahre, 91. Weiß jemand, was 91 mit der Sowjetunion passiert ist? Es hat sich aufgelöst, ja. Es ist nicht alles besser geworden, aber die Türen sind aufgegangen damals für das Evangelium. 1988 gab es ein Jugendfestival, Christival, gibt es immer noch, nächstes Jahr wieder. Da gab es eins in Nürnberg, auf dem Reichsparteitagsgelände, dem alten. Du warst da, Andreas. Zeitzeugen, könnt ihr nachher befragen. Jörg Swoboda, Liedermacher aus der damaligen DDR. 1988 singt das Lied von ihm und Theo Lehmann, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Das wurde gesungen auf dem Reichsparteitagsgelände, wo das 1000-jährige Reich ausgerufen wurde, was Gott sei Dank 12 Jahre nur gedauert hat, die lang genug waren. Aber auch Swoboda hat nicht gedacht, dass auch das, die Diktatur, in der er lebte, ein Jahr später schon Geschichte sein würde. Oder 1,5 Jahre. Und die Lenin-Denkmäler in Ostdeutschland gefallen sind. Ich erinnere mich, ihr habt Geduld, wenn ich das schon mal erzählt habe, während meines Studiums, ist auch schon fast so lange her, Mitte 90er Jahre, hatten wir einen Missionar aus der arabischen Welt, der bei uns an die Schule kam, sehr nüchterner Typ, so ein theologischer Lehrer, jetzt nicht, also niemand, der charismatisch am Kronleuchter so schaukelt. Ne? Und der stellte sich vor uns Studenten und sagte, so wie der kommunistische Block, der eiserne Vorhang gefallen ist, so wird auch dieser islamische Block bröckeln. Und wir saßen da als Studenten und manchmal hört man sowas und denkt, ja, wäre ja schön, so nach dem Motto, ja, vielleicht erzählt dir einer von Erweckung und du denkst, naja, wenn es soweit ist, nett, aber Glaube war da nicht. Ihr wisst vielleicht, welche Kirche zurzeit, in welchem Land die Kirche am schnellsten wächst weltweit? Die sogenannte Islamische Republik Iran. Soweit wir, Statistiken sind da immer schwierig, aber ich erinnere mich, dass Ayatollah Khamenei, der religiöse Führer, mal im nationalen Fernsehen vor Hauskirchen gewarnt hat, öffentlich. Also das macht er auch nicht, wenn die nicht ein Faktor sind, der ihm Angst macht. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren mit deutschen Pastoren zusammensaß, die darüber sprachen, ja, man muss auch aufpassen, dass man Leute, die aus dem Islam kommen, nicht zu schnell tauft und man muss auch gucken und dass man die gut begleitet. Und also waren gute, vernünftige Überlegungen. Aber ich habe gesagt, Leute, kurz mal Time Out. Dürfen wir mal kurz darüber staunen? Weil ich bin alt genug zu sagen, wenn mir das früher einer erzählt hätte, dass ich hier mit Pastoren sitze in Deutschland, die sagen, wir dürfen nicht zu schnell sein, damit Leute, die aus dem Islam heraus Christen werden wollen, wenn mir das einer erzählt hätte, dass wir die nicht zu schnell taufen sollen, das glaubt ja keiner. Also ich bin damit so aufgewachsen, wenn du in vielen islamischen Ländern, wenn du in deiner Karriere 3 bis 4 Bekehrte siehst, darfst du dich freuen. In unserer Gebetsnacht hier im Oktober war unser Freund Matthias, erzählte, dass er in Damaskus war vor dem arabischen Frühling und eine Teamleiterin gefragt hat, wie viele Jesus-Nachfolger aus dem Islam gibt es hier in dieser Stadt. Die waren auf so einem Berg über der Stadt und sie sagte so, ja, 3, 4, 5, so sehr angefochtene. Und er war jetzt vor kurzem wieder dort mit der jetzigen Teamleiterin wieder auf diesem Berg, wieder die gleiche Frage gestellt. Und sie sagt, ja, unzählige, außer Kontrolle. Ich weiß noch, wie er geschrieben hat, vor 2, 3, 4 Jahren, war er in Libanon und sagt, hinter mir, ich bin gerade in einer Kirche hier, und hinter mir sind 200 syrische Männer, ehemalige Muslime, die Jesus anbeten. Also es gab in ganz Syrien gab es vor dem Krieg keine 50 Jesus-Nachfolger aus dem Islam. Gott tut etwas und viele sehen es noch gar nicht, aber er ist unterwegs. Ich weiß nicht, welche Macht dir Angst macht, dich einschüchtert oder, ich sage es vorsichtiger, das Zeug dazu hat, dich einzuschüchtern, mindestens in deinen schwachen Momenten. Vielleicht ist das die politische Situation, die ist auch furchteinflößend. Vielleicht ist das gar nichts Großes, Globales, sondern in dir der Zwang, beliebt zu sein oder anerkannt zu sein. Oder das ist die Macht von Verletzungen, die dir andere zugefügt haben. Dinge, die andere ausgesprochen haben über dir, über deinem Leben, die dich festgelegt haben. Du bist eben Punkt, Punkt, Punkt. Du wirst nie Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht sind das sündige Gewohnheiten, an die du das Gefühl hast, die kleben an dir wie Teer. Du willst zur Ehre Gottes leben und du fällst immer wieder auf die Nase. Darf ich dir zusprechen? Jesus ist König. Der König kommt. Er kommt in deine Situation hinein. Er ist mächtig. Er richtet seine Herrschaft auf. Alle Mächte müssen einmal weichen vor ihm, so wie Tiberias, Lysanias und wie sie alle geheißen haben, die sind nur noch was fürs Geschichtsbuch. Nach Cäsar und Nero werden höchstens noch Kampfhunde genannt. Aber Jesus ist König. Und er ist auch König über die Mächte in deinem Leben, die dir Angst machen. Glaubst du das? Als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Der Heilige Geist ist da und er bereitet den Weg. Er bereitet auch den Weg in deinem Herzen. Er bereitet uns zu. Und er lädt uns ein, dass wir Raum geben für den König, der kommt. Er kommt da, wo er willkommen ist. Jesus kommt. Und Herr, ich preise dich, dass du dieser wunderbare König bist. Ich danke dir, dass du als König gekommen bist, mitten unter diese Herrscherfiguren, von denen heute nur noch Fachleute was wissen. Ich danke dir, dass du wiederkommen wirst und ich freue mich auf diesen Tag. Und ich sage, komm bald, Herr Jesus. Aber ich danke dir auch, dass du heute kommst zu jeder und jedem von uns, da wo wir das nötig haben. Da, wo wir dich neu sehen müssen. Da, wo wir deine Macht brauchen in unserem Alltag, wo wir das Gefühl haben, dass da andere Mächte uns bedrängen. Da rufe ich deinen Sieg aus. Und keine andere menschliche oder irdische oder unterirdische Macht darf dir diesen Platz streitig machen. Du bist König Jesus. Wir preisen dich, wir beten dich an. Ich bete, komm, wirke du unter uns, setze du frei. Du weißt, wo Bindungen sind. Ich bete, dass du sie jetzt, ich spreche das aus, dass du sie jetzt löst. Freiheit in Jesu Namen. Dir sei die Ehre. Komm, Herr Jesus. Amen.